SRF 1.
Jetzt ist es 17:30, das ist SRF 1.
Das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute Abend sind das unsere Themen. Das Berufsinformationszentrum Bitz Zursee geht zu. Das entscheidet das Luzerner Kantonsparlament mit einem Zufallsmehr. Dann die letzte Folge von unserer Reihe rund um die Prostitution zu Luzern. Heute geht es im Schwerpunkt um die verschwiegenste Gruppe, die Freier.
Weil es einfach ist, es geht schnell und kein Theater.
Wir reden mit Freier und wollen wissen, warum beim Sex gegen Geld häufig zu wenig Fragen gestellt werden. Und wir hinterfragen die Reise von Bier quer durch die Schweiz im Apropos. Und das Wetter, es wird wieder grau und nass. Am Mikrofon der Dario Perosi. Das Berufsinformationszentrum Bitz Zursee geht zu. Das hat das Luzerner Kantonsparlament heute entschieden in den Debatten über den Aufgaben- und Finanzplan 2013 bis 2016. Der Entscheid, der ist äußerst knapp gefallen, mit einem Zufallsmehr von 56 zu 55 Stimmen. Aus dem Luzerner Regierungsgebäude, der Peter Portmann.
Der Vorschlag von der Regierung, man soll im Rahmen des Sparpakets auf das Berufsinformationszentrum Sursee verzichten, hat Ende des letzten Jahres in der Region Sursee einen Sturm von der Entrüstung ausgelöst. Eine Petition mit 3.500 Unterschriften hat sich für die Spitz eingesetzt. Gespart werden mit dieser Schliessung etwa 400'000 Franken im Jahr. Im Kantonsrat hat sich heute für die Spitz Sursee neben anderen der Andreas Hofer von den Grünen gewehrt.
Wer behauptet, wir können mit diesen Sparmassnahmen im Bereich Berufsbildungsinformationszentren Kosten sparen, der zeugt von einem kurzfristigen Denken. Schon mittelfristig werden mehr Kosten anfallen, weil Jugendliche einen notlosen Übergang von der Volksschule in die Berufslehre nicht werden schaffen, weil es mehr Lehrabbrüche wird geben und weil die Jugendarbeitslosigkeit wird zunehmen.
Unterstützung hat es bis zu allen Fraktionen bekommen. Stark gemacht haben sich auch die regionalen Entwicklungsträger von der Region Sursee und das Gewerbe. Und auch ein Haufen bürgerliche Ratsmitglieder wollten das Bitz Sursee unbedingt behalten. Die Heidi Frey von der CVP.
Der regionale Bezug und die persönlichen Kontakte der Berufsberater zu den regionalen Lehrbetrieben ist sehr wichtig für die Qualität und für den Erfolg der Beratungen. Kenntnis von der regionalen Begebenheiten und Kontakt vor allem für die schwächeren Jugendlichen ist hilfreich, für eine Lehrstelle zu finden.
Es hat aber in allen bürgerlichen Fraktionen auch Leute gehabt, die Sparmassnahmen unterstützt haben und das Bitz Sursee wollen zutun. Der Marcel Zimmermann von der SVP hat es so gesagt.
Wenn Sie einen Pass oder eine Idee brauchen, die brauchen Sie alle 5 oder alle 10 Jahre, müssen Sie auf Luzern. Also ich glaube, es ist auch jemandem zuzumuten, wenn er in eine Berufsberatung geht, dass er hier auf Luzern geht.
Die Regierung hat sich zusammen mit der knappen Mehrheit vom Kantonsrat für die Sparmassnahmen ausgesprochen. Der Finanzdirektor Marcel Schwärzmann.
Die zwei Standorte, die weisen Doppelspurigkeiten auf. Es geht also um einen Konzentrationsprozess. Es ist so, dass es heute an zwei Standorten Koordinations- und Führungsaufwände gibt. Die kann man reduzieren. Es wird eine Vollzeitstelle abgebaut. Da lässt sich schnell daraus ersehen, dass es wahrscheinlich genau diese erhöhten Koordinations- und Führungsaufwände sind, die damit eben auch eingespart werden können.
Der Bildungsdirektor Reto Weiss hat zugesichert, der Standort Sursee geht zwar zu, bei den Dienstleistungen von der Berufsberatung werden aber nicht reduziert. Gefällt hat der Kantonsrat den Entscheid im Rahmen von der Beratung vom Aufgaben- und Finanzplan 2013 bis 2016. Mit der hat er in der Budgetdebatte im Dezember des letzten Jahres nicht mehr fertig mögen. Abgelehnt hat der Kantonsrat auch alle anderen Bemerkungen, die auf Sparmassnahmen hätten wollen verzichten. Der Rat lehnt den ganzen Finanzplan aber ab, weil dort drin eine Steuererhöhung für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen ist. Er hat entschieden, der Finanzplan müsse überarbeitet werden. Die Steuererhöhungen, wie sie im Finanz- und Aufgabenplan erwähnt sind, sind aber nur eine Absichtserklärung von der Regierung, ohne verbindlichen Charakter. Entscheiden über einen Steuerfuss tut der Kantonsrat immer in der Budgetdebatte.
Der Peter Portmann. Der Luzerner Kantonsrat hat heute die Volksinitiative der Jungfreisinnigen für freie Ladenöffnungszeiten mit 68 zu 33 Stimmen abgelehnt. Das Hauptargument war, dass man die bisherigen Entscheide an der Urne ernst nehmen müsse. Und jetzt zu den Kurzmeldungen von heute mit dem Christian Nöchsli.
Nach dem tödlichen Unfall beim Sessellift Hesispol im Hocheibrig vom Samstag haben die Experten von der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle SUST die Untersuchungen vor Ort abgeschlossen. Sie kommen zum Schluss, dass mit dem Sessellift alles in Ordnung war. Der Florian Grossmann von der Kantonspolizei Schweiz.
Nach Abschluss der Ermittlungen haben die Experten am Sonntagabend können feststellen, dass keine betriebstechnischen Mängel an dem Sessellift vorhanden sind. Konkret heisst es, dass der Sessellift in Sesispol weiter in Kindert in Betrieb gehalten werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und auch zu der Ursache laufen aber weiter.
Jetzt stehen die Befragungen im Mittelpunkt von den Bahnmitarbeitern vor Ort und vom Ehemann von der verunfallten Snowboarderin. Die 34-jährige Frau ist an schweren Kopfverletzungen gestorben, nachdem sie an der Bergstation mit dem Rucksack am Sessellift hängen geblieben ist und dann 7 Meter in die Tiefe gestürzt ist. Im Kanton Schweiz gehen das Jahr die Steuern nur in einer Gemeinde runter, nämlich zu Morschach. Das zeigen die Steuerstatistik, die das Finanzdepartement vom Kanton heute veröffentlicht hat. In 4 Gemeinden geht der Steuerfuss auf, nämlich die Schweiz, die Art, die Schübelbach und die Duggen. Steigen tut der Steuerfuss auch in den Bezirk Schweiz, Einsiedeln und March. Der Luzerner SP-Politiker Latan Sundaralingam, der wegen übler Nachrede verurteilt worden ist, hat seine Vorwürfe gegen ehemalige SVP-Politiker René Kuhn sorgfältiger müssen überprüfen. Das heisst im begründeten Urteil vom Luzerner Obergericht, das heute rausgekommen ist. Der Latan Sundaralingam hat den René Kuhn als Frauenhändler bezeichnet und hat sich dabei auf einen Artikel im Blick gestützt. Das Obergericht schreibt, der SP-Politiker hätte beim Autor vom Artikel müssen nachfragen, ob die Vorwürfe auch stimmen. Das Bezirksgericht war noch der Meinung, es länge, wenn man sich erkundige, ob gegen den Artikel eine Klage oder Beschwerden eingegangen sei. Heute Vormittag hat es Kriens bei einer Autogarage gebrannt. Die Arbeiter haben sich selber können retten. Das Hallendach ist einsturzgefährdet. Wie hoch der Schaden ist und warum es genau brennt hat, können wir noch nicht sagen, heisst es in einer Mitteilung von der Luzerner Polizei. Die Renklochstrasse war für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr ist mit 80 Leuten im Einsatz gestanden.
Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Unsere Schwerpunktreihe diesen Monat berichten wir über die Prostitution zu Luzern. In den letzten Wochen haben wir ganz verschiedene Seiten von dem Geschäft beleuchtet. Zu Wort gekommen sind die Sexarbeiterinnen, die Polizei und die AIDS-Hilfe. Sexgewerbe, das gibt es aber vor allem wegen der Nachfrage. Im letzten Schwerpunkt geht es heute um die Freier, die Männer, die sich den Sex kaufen. Miriam Mattis.
Sexgeschäft Luzern floriert und das wegen der Freier. Wie in jedem anderen Geschäft richtet sich das Angebot auch hier nach der Nachfrage. In der Schweiz geht laut einer Studie jeder 5. Mann zwischen 20 und 65 mindestens einmal im Jahr zu einer Prostituierten. Jeder 6. Mann regelmässig. Sex gegen Geld ist grundsätzlich legal in der Schweiz, solange es nicht zu Übergriff kommt. Die Freier sind eine anonyme Gruppe, die man im Gegensatz zu den Sexarbeiterinnen und den Betreibern von so Etablissements nicht einem bestimmten Milieu zuschreiben kann. Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass man die Freier nicht in einen Topf hineinrühren kann. Der Leiter der Fachgruppe für Sexualdelikte, Heinrich Kesseli.
Also da kann man sicher sagen, dass von jung bis alt, von jeder sozialen Schicht, wir haben vielseitige Freier, also vielseitig in dem Sinn, dass sie von verschiedenen Orten kommen, verschiedene Einkommen haben vermutlich und auch verschiedene Bildungen. Und wir haben einfach das ganze Spektrum von Männern in diesem Bereich. Ja.
Die Nachfrage nach käuflichem Sex ist gross. Und es gehen vor allem auch viele Männer zu Prostituierten, die in einer Beziehung sind. Wenn man Prostituierte fragt, warum die Männer zu ihnen kommen, tönt es so.
Ich höre noch heute viel von Männern, dass sie wieder Streicheleinheiten überkommen, nur dass sie dürfen ein Französisch bei der Frau machen, beziehungsweise, dass sie ein schönes Französisch überkommen von der Frau. Das sind einfach Sachen, die noch in der heutigen Zeit sehr oft nicht gedeckt werden. Und wenn man halt das Bedürfnis hat, dann muss man sich's halt vielleicht auch auswärts holen.
Sagt Sabrina. Sie arbeitet seit 15 Jahren im Sexgewerbe in Luzern. Viele Männer zahlen für Sex, kaum einer steht aber dazu. Eine Ausnahme ist der Florian, ein Mann aus dem Kanton Zug, der schon seit vielen Jahren zu Prostituierten geht. Der 42-Jährige ist einer der wenigen Männer, der das auch offen zugibt.
Ich habe keine Freundin, keine Familie. Ich habe eigentlich nichts, ich bin so viel unterwegs, dass mir fast gar nichts anderes übrig bleibt. Einfach irgendwo, vielleicht schnell irgendwo hin, weil ich einfach Lust habe.
Und Sex gegen Geld überzukommen, habe mehrere Vorteile.
Weil es einfach ist, es geht schnell und kein Theater.
In den letzten 10 Jahren ist der Florian regelmässig in Saunaclubs und Kontaktbars gegangen und hat dort für Sex gezahlt. Zuerst hat er vor allem die Erholung gesucht, später sei immer mehr der Sex im Vordergrund gestanden. Wenn er dort ist, dann suche er sich eine Frau aus und ging dann mit ihr aufs Zimmer.
Sobald du küsst, dann fängt die Zeit an, von dieser halben Stunde. Und ja, und dann kannst du auch reden, so lange wie du willst, dann kannst du auch eine Stunde mit ihr reden. Das ist überhaupt kein Problem. Aber sie will natürlich schon ein bisschen drücken, weil sie will möglichst viel pro Tag reinbringen. Halt.
Im Klartext heisst das?
Die meisten wollen es möglichst schnell oder einfach rein, aus und fertig.
Solche gekauften Sex sind nicht immer gut, sagt Florian. Und mit Sex in einer Beziehung schon gar nicht zu vergleichen. Als Single-Mann und Freier sind er aber immer auf der Suche nach dem Sex, wo alles stimmen.
Zum Teil ist wirklich, sag jetzt so, 30% ist wirklich Hammersex. Oder? Geht schon Post ab dann. Und das ist vielleicht schon das, was du nachher suchst. Und vielleicht auch nachher von Club zu Club ein bisschen schauen, wie es dort, verschiedene Frauen. Und dann siehst du vielleicht eine, dann siehst du die vielleicht ein bisschen öfters, die dir gefällt und kennst du ein bisschen langsam.
In diesen 10 Jahren, wo der Florian als Freier unterwegs war, in der Schweiz, aber auch im Ausland, hat er viel gesehen. Wo er aber selten anzutreffen sei, das ist auf der Strasse.
Auf der Strasse ist es wirklich nicht schön. Höchstens, wenn du jetzt mal irgendwie heimkommst vom Ausgang und dann würdest du gerne noch ein bisschen Sex haben und dann fährst du an so einer Strasse vorbei und dann fragst du mich schon irgendwie, ob sie ein Büro hat oder so. Und sonst kannst du sie vergessen. Das ist wirklich. Es ist einfach. Oder die haben nichts zum. Vielleicht so Feuchttüchli und so. Und sonst gar nichts.
Dass es dort oft keine Möglichkeit gibt, zum Duschen, ist für den Florian ein Killer-Argument. Wenn der Florian Sex geht, einkaufen, dann überlege er sich nicht, warum die Frau, die er sich aussucht, sich prostituiert. Und schon gar nicht, ob sie es freiwillig macht.
Eigentlich nicht, nein. Du fragst auch gar nicht, eben, weil du hast keine Zeit, oder? Weil sie eben Stress hat. Manchmal redest du fast gar nicht miteinander. Oder du hast vielleicht ein bisschen länger und dann schaut sie schon irgendwie auf die Uhr und so.
Keine Zeit zum Nachdenken über die Frau und ihr Schicksal dahinter. So ging es den meisten Freier, sagt Simon Steger, der bei der Luzerner Polizei bei Fällen von Frauenhandel ermittelt.
Zum einen ist es den Männern sicher ein bisschen weit egal, weil sonst würden sie ja gar nicht dort hingehen. Also sie nehmen sicher in Kauf, dass sie mit Frauen Sex haben, die entweder ausgebeutet werden oder vielleicht nicht ganz freiwillig da sind oder illegal da sind. Das ist sicher so, weil sonst dürfen sie gar nicht eben sich zum Beispiel auf dem Strassenstrich umschauen, wenn sie da wirklich moralisch so auf Zack wären. Aber ich muss auch sagen, dass es natürlich für einen Freier extrem schwer wäre, um herauszufinden, ob jetzt diese Frau Opfer von Menschenhandel ist oder nicht. Ich meine, es ist selbst für uns bei der Polizei oder Strafuntersuchungsbehörde schon ein Kraftakt, um das herauszufinden.
Die Freier werden angehalten, die Augen offen zu behalten und Verdacht auf Frauenhandel zu melden. Mehr als an ihr Gewissen appellieren kann man dabei aber nicht, weil die Männer ebenso anonym und nicht greifbar sind. Genau so geht es der AIDS-Hilfe und den Behörden beim Thema Gesundheit. Sie können nicht viel mehr als hoffen, dass die Freier verantwortungsvoll sind. Genau das sind viele aber nicht, bemängelt Moritz Illi, Sicherheitsmanager der Stadt Luzern.
Wir wissen, dass sehr viele Freier darauf beharren, Sex ohne Kondom zu haben vom Strassenstrich. Gerade von diesen jungen osteuropäischen Frauen verlangen sie das. Kommen sie zum Teil auch über. Und wenn man das nachher weiterdenkt, dann haben wir da eventuell mit Geschlechtskrankheiten infizierte Männer, Familienväter. Und wenn das noch weitergeht, dann haben wir irgendwann ein Gesundheitsproblem in der Zentralschweiz.
Die Gefahr wird nicht kleiner. Die Wünsche der Männer werden nämlich immer ausgefallener. Leute aus der Szene sagen zum Beispiel, Oralsex ohne Kondom gehöre heute zum Standard. Vor 10 bis 20 Jahren aber hat es das noch nicht gegeben.
die Männer, die für Sex zahlen, im letzten Teil unserer Serie über die Prostitution zu Luzern. Zum Abschluss hat Mirja Meisner mit der Miriam Mattis geredet, die Serie gemacht hat.
Miriam Mattis, Sie haben sich jetzt 2 Monate intensiv mit dem Thema Prostitution in Luzern beschäftigt, sind unterwegs an ganz verschiedenen Orten, wo das Geschäft stattfindet. Bei all diesen Recherchen, die Sie gemacht haben, hat es etwas gegeben, was Sie besonders bewegt hat?
Ja, es hat etwas gegeben. Und zwar war das der Abend, wo ich auf dem Strassenstrich war, im Eibach aussen, im Industriegebiet. Ich habe dort mit Frauen geredet und unter anderem mit 2 Frauen, die mir wirklich sehr schlechten Eindruck gemacht haben, wo die eine nicht gewusst hat, wo sie ist, nicht gewusst hat, wo sie schläft und sehr, sehr verstört gewirkt hat und auch gesagt hat, sie hätte gar kein Geld und sie müsse unbedingt Geld haben. Und eine andere Frau, die gesagt hat, dass sie müsse Geld abgeben müsse, dass sie nicht einmal genug Geld hat, um das Essen zu kaufen. Sie esse einfach nur Brot. Und die haben sehr verschüchtert gewirkt und ich kann mir kaum vorstellen, dass die dort freiwillig arbeiten. Und das hat mich schon sehr nachdenklich zurückgelassen nachher.
Sie sagen, nicht freiwillig arbeiten, muss man annehmen, dass all die Frauen im Sex-Business gezwungen werden, diesen Job zu machen. Was haben Sie da erfahren, als Sie mit diesen Frauen geredet haben?
Also nein, das kann man so nicht sagen. Es ist aber schon so, dass speziell auf dem Strassenstrich jetzt seit der Verschiebung letztes Jahr andere Frauen arbeiten, vor allem Osteuropäerinnen. Und dass da die Polizei eigentlich davon ausgeht, dass da schon nicht unbedingt Frauen nur freiwillig arbeiten, sondern dass sie zum Teil gezwungen werden. Das Problem ist, das ist sehr schwierig zum Nachweisen und die Polizei ist dran und probiert da das Möglichste zu machen. Aber bis jetzt laufen noch keine Verfahren, weil es einfach noch zu wenig Beweise gibt dafür. Das ist auf dem Strassenstrich dann schon eine spezielle Situation. Ich denke, Frauenhandel, das gibt es schon in allen Gebieten. Das gibt es auch in Studios oder in Kontaktbars. Aber schon auf der Strasse ist es am extremsten.
Sie haben es angesprochen, Kontaktbars. Sie haben ja auch mit solchen Frauen geredet, die eben in Kontaktbars arbeiten. Was haben denn diese Frauen ihnen erzählt, warum dass sie diesen Job machen?
Also mit den Frauen, die ich geredet habe, die haben die meisten eigentlich gesagt, dass sie daheim in ihrem Heimatland nicht arbeiten können oder nicht genug Geld verdienen können, um ihre Familie durchzubringen, dass sie Kinder haben, zum Teil bis zu 4, 5 Kinder, und das im Alter von 20, 25, und dass sie die irgendwie durchbringen müssen. Und darum sind sie in die Schweiz gekommen und arbeiten jetzt so und sagen so, ihre Familien ernähren. Das war eigentlich der Hauptgrund gewesen.
Ist denn das einfach gewesen mit diesen Frauen, wo sie da gelernt haben, Interviews zu führen?
Es war relativ einfach, mit den Frauen zu reden. Es sind sehr offene Frauen, die schnell mal erzählt haben, woher sie kommen, wie ihre Situation ist und was sie da machen jetzt in der Schweiz. Aber das Problem ist, dass viele Frauen auch illegal da arbeiten und dass die eben zum Teil halt an einem Ort ein Zimmer mieten. Und dann ist mir ein Fall passiert, dass ich wirklich ein Interview bekommen habe von einer Frau und dass nachher im Nachhinein sie das zurückgezogen hat und sie rausgerührt worden ist aus dem Etablissement, nur weil sie mit mir geredet hat. Also es gibt einfach auch noch einen gewissen Druck, der da hinten dran ist, sei das eben von Vermietern oder von Besitzern von solchen Etablissements, dass sie das nicht an die Öffentlichkeit bringen dürfen.
Und eben die Vermieter oder eben Betreiber von diesen Clubs, das sind genau die, die wir nicht gehört haben in diesen Beiträgen, die sie jetzt da fürs Radio gemacht haben. Haben Sie dann mit denen nie können reden? Haben Sie keinen Kontakt gehabt mit denen?
Mal, ich habe mit denen können reden, aber die haben nicht wollen Auskunft geben ins Mikrofon, sondern einfach mir Informationen geliefert zu ihrem Betrieb, zu dem, was sie machen und natürlich gesagt, dass bei ihnen alles gut laufe. Und insofern habe ich schon können reden, aber nicht, sind nicht bereit gewesen, wirklich Mikrofonauskunft zu geben.
Und was haben Sie denn von denen erfahren, eben auch, was das so geschäftsmässig ausmacht, also wenn Sie da mit diesen Kontaktbarbetreiber geredet haben? Was haben die ihnen erzählt? Lohnt sich das Geschäft für Sie? Wie viel kommt man da über?
Also Zahlen, das sagt natürlich niemand. Aber ich habe mir so ein bisschen ausgerechnet. Der eine, der hat besitzt 4 Kontaktbars in Luzern und hat insgesamt 99 Betten, wie er mir gesagt hat, die er an Frauen vermietet. Und wenn er das macht, dann verdient er im Monat mit dem 350'000 Franken. Im Jahr sind es etwa 4 Millionen. Also das heisst, es sind schon beträchtliche Summen. Und da kommt dann auch noch dazu, was sie dann verdienen mit Konsum von Getränken zum Beispiel. Also da steckt schon etwas dahinter.
Und was kann man denn sagen? Was sind das für Leute, die Betreiber?
Das sind jetzt, in dem Beispiel von der Kontaktbar ist das einer, der schon über 40 Jahre im Geschäft ist und das Business natürlich bestens kennt. Es gibt auch noch ein paar andere Dertige, wenn ich von der Polizei erfahren habe, die das wirklich schon länger machen, die dann wie den richtigen Zeitpunkt verwünscht haben, um so ein bisschen in den Hintergrund zu treten und eben dann zum Beispiel einfach nur noch Zimmer zu vermieten oder Studios zu vermieten und mit dem ihr grosses Geld machen einerseits und andererseits eben nicht belangt werden, weil sie sagen, sie haben mit dem Geschäft ja eigentlich nichts zu tun. Also das ist so ein bisschen vor allem, kann man sagen. Und eben, dass es wirklich ein paar wenige sind, die ziemlich gross im Geschäft sind.
Sie haben ja jetzt sich mit der Prostitution in Luzern beschäftigt, Miriam Mathis. Ist Luzern anders als andere Orte oder sieht das überall ein bisschen gleich aus?
Also Prostitution, das Geschäft, das Sexgewerbe, das sieht etwa überall ein bisschen ähnlich aus und auch die Auswüchse, die das Ganze mit sich bringt. Anders ist einfach die Handhabung. Also das heisst, im Kanton Luzern haben wir bis jetzt keine Regelung für Sexgewerbe. Das Einzige, was es gibt, ist, dass die Frauen müssen Arbeitsbewilligungen haben und Aufenthaltsbewilligungen. Sonst gibt es keine Regeln. Und das ist in anderen Kantonen anders. Also im Tessin gibt es schon seit über 10 Jahren ein Prostitutionsgesetz. Im Kanton Bern seit letztem Jahr. Und Zürich ist jetzt mit dem Strassenstrich, wo sie Raum mit dem SILG und mit schärferen Regeln auch für das ganze Gewerbe auch sehr stark am Handeln. Und so Luzern gibt es einfach bis jetzt noch keine feste Massnahmen.
Und was haben Sie jetzt für einen Eindruck nach all diesen Recherchen, Miriam Mathis? Ist das richtig, dass der Kanton Luzern eben nichts unternimmt, während ringsum die Behörden versuchen, schärfer zu kontrollieren, was in diesem Geschäft geht?
Nein, ich glaube ganz klar, dass es nicht funktioniert und das hat auch jetzt gezeigt, dass der Druck auf Luzern zunimmt, weil es sind mehr Frauen, die auf der Strasse arbeiten zu Luzern und auch andere Frauen, die jetzt aus diesen Kantonen, weil es schärfer reguliert wird, eher auf Luzern kommen. Das hat auch der Kanton gemerkt und der ist jetzt dran, ein Gesetz auszuschaffen über die Sexarbeit und das kommt jetzt am Mittwoch in die Vernehmlassung und da will man schon probieren, wirklich auch jetzt noch den Hebel anzusetzen in diesem Geschäft.
Mit was denn genau? Was will der Kanton Luzern unternehmen?
Der Kanton Luzern will, dass jeder Betreiber, egal ob es eine Kontaktbar oder ein Studio oder ein Saunaclub ist, dass jeder Betreiber eine Bewilligung braucht, für so ein Etablissement zu betreiben. Das würde bedeuten, dass auch die Polizei den Zugang hat zu diesen Studios zum Beispiel, wo es etwa 80 gibt im Kanton Luzern, wo bis jetzt der Zugang fast unmöglich ist für die Polizei. Das einerseits und andererseits wollen sie auch die Frauen besser schützen vor Ausbeutung und vor den horrenden Mieten zum Beispiel. Also die Preise müssen angepasst sein und müssen offengelegt werden und die Frauen müssen auch informiert werden, wie sie sich gesundheitlich schützen können und so weiter. Und das ist mindestens ein Anfang, dass man ein bisschen mehr transparent sein, das Sexgewerbe reinbringt.
Miriam Mathis über die Hintergründe vom Luzerner Sexgewerbe. Weitere Informationen zum Thema finden Sie bei uns im Internet unter srf.ch. Es ist 8:06 Uhr. Wir kommen zu unserer Kolumne «Apropos». Die kommt von Thomas Heb und er geht der Frage nach, warum er Bier durch die halbe Schweiz fährt, bevor man seine Flaschen füllt.
Sie haben es ja wahrscheinlich mitbekommen. Das Eichhofbier kommt jetzt nicht mehr von hier, sondern von Chur. Also, es kommt natürlich schon noch von hier, aber es kommt erst zu Chur in die Flasche. Damit Sie sich das vorstellen können, man tut das Bier hier zu Luzern brauen, nachher tut man seinen Tanklastwagen pumpen, der Lastwagen fährt dann auf Rotenburg, dort tut man das Bier umladen auf einen Eisenbahnwagen und fährt damit auf Chur. Dort füllt man das Bier in die Flaschen ab, wo man dann wieder zurück auf Luzern bringt. Und irgendwie kommt das Ganze billiger, als wenn man das Bier weiterhin hier abfüllen würde, wo man es auch brauen. Das ist doch logisch, oder? Und gleich, ich wollte mal auf der Eichhof-Homepage schauen, wie das genau funktionieren soll. Aber oha, dort musst du zuerst einmal dein Geburtsdatum angeben. Jawohl, das Geburtsdatum. Und ganz unkompliziert, wie Biertrinker halt sind, tut einem der Eichhof gerade einmal duzen. Altersabfrage, bitte gib dein Geburtsdatum ein. Ja, wahrscheinlich, habe ich gedacht. Erstens geht euch das gar nichts an und zweitens kann ich mich nicht erinnern, dass wir per Du wären, liebe Eichhof. Nicht, dass ich da prinzipiell dagegen wäre. Vielleicht bei einem Bierli oder so Duzis machen, klar. Aber einfach so, gerade beim allerersten Kontakt. Und dann auch noch gerade das Geburtsdatum wissen, he? Mit dem bin ich nämlich ein bisschen vorsichtig geworden, seit dieser Geschichte mit dem Kleiderladen. Ja, ich habe dort einmal im Ausverkauf ein Hömmli gekauft und dann hat mich die Dame an der Kasse so nett gefragt, ob ich echt nicht eine Kundenkarte will, weil dann kommt ich den Rabatt über beim 10. Hömmli oder so. Auf jeden Fall habe ich gesagt, also gut, und eben auch mein Geburtsdatum angegeben. Obwohl, die Bonus-Kundenkärtli und Menü-Abonnement und Sandwich-Pässe und Kaffeestempel und der ganze Prozentgutschein-Plunder habe ich ja eigentlich satt bis oben raus. Weil der, wenn man sie brauchen will, hat man die Kärtli sowieso nicht dabei. Ich nicht. Auf jeden Fall aber komme ich jetzt von dem Kleidergeschäft immer vor meinem Geburtstag einen Brief über, wo sie mir gratulieren und mich daran erinnern, sie sind in dem Fall immer noch mein Fashion-Partner. Und ehrlich gesagt, was ich zuletzt brauche, ist ein Fashion-Partner. Wenigstens tut mich mein Fashion-Partner nicht einfach so duzen. Darum habe ich bei der Einkauf mein Geburtsdatum nicht angeben wollen, weil sonst wollen die sicher noch meine Drink-Partner sein. Ich habe einfach weiterklickt, aber nein, ohne Geburtsdatum läuft nichts. Ich habe es schon gecheckt, es geht um einen Jugendschutz, man muss 18 sein, damit man auf die Internetseite darf. Wenn man es noch nicht ist, wird man automatisch umgeleitet, und zwar auf die Seite von der Pilatusbahnen. Bei Heineken übrigens, wo Einkauf ja dazugehört, das Gleiche. Man muss zwar nicht das Geburtsdatum eindöckeln, aber anklicken, ob man schon 18 sei oder nicht. Wenn man «Ich bin noch nicht 18 Jahre alt» anklickt, dann wird einem ein Mineralwasser empfohlen. Fassen wir also zusammen. Wenn ich als 17-Jähriger im Restaurant ein Bier bestelle, dann geht das an den meisten Orten ohne Problem. Wenn ich aber zuerst auf der Homepage der Brauerei schaue, was für ein Bier das ich bestellen könnte, dann geht das nicht, sondern man schickt mich mit einem Mineral auf den Pilatus. Weg vom bösen Alkohol zwar, aber immerhin nicht auf Chur.
Das apropos von Thomas Hieb. Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 4:06 und wir schauen nochmal zurück auf das Wichtigste auf heute mit dem Christian Öchsli.
Das Berufsinformationszentrum bei Zursee geht zu, das hat das Luzerner Kantonsparlament heute entschieden in der Debatte über den Aufgaben- und Finanzplan 2013 bis 2016. Der Entscheid ist äußerst knapp gefallen, mit einem Zufallsmehr von 56 zu 55 Stimmen. Nach dem tödlichen Unfall beim Sessellift Hesispol im Hochibrig vom Samstag haben die Experten von der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle SUST die Untersuchungen vor Ort abgeschlossen. Sie kommen zum Schluss, dass mit dem Sessellift alles in Ordnung war. Jetzt stehen Befragungen im Mittelpunkt von den Bahnmitarbeitern vor Ort und vom Ehemann von der verunfallten Snowboarderin. Die Freier sind die anonymsten Teilnehmer im Sexgewerbe, das der Schwerpunkt von heute im Regionaljournal. Weil Prostitution legal ist und die meisten Freier nicht dazustehen, was sie möchten, sind sie nicht greifbar. Problem macht das vor allem im Bereich vom Gesundheitsschutz, heisst es bei der Luzerner Behörde.
Zum Wetter und den Aussichten von Sabine Balmer von SRF Mittel.
In der Nacht ist es nur leicht bewölkt, Temperaturen sinken knapp unter 0 Grad. Morgen hat es aber dann zwischen dem Zempacher und dem Zugersee schon recht dicke Wolken. Es sind auch hier und dort schon ein paar Regentröpfe möglich. Im Urner und im Obwaldnerland ist es noch etwas freundlicher. Die Wolken werden aber dann generell auf den Nachmittag dicker, es fängt an regnen und schneien. Die Schneefallgrenze ist bei etwa 1500 Meter. Auf den Bergen oben kommt dann noch ein starker Nordwestwind auf. Es wird noch etwas milder, das andere Mal gibt es 2 Grad, das Engelberg oder auf dem Stoss etwa 5 Grad und das Luzern und das Zug wird bis zu 7 Grad warm.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz, Redaktion und Moderation Dario Pelosi.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.